Ja, guten Morgen. Ich wünsche euch und mir Gottes reichen Segen heute durch sein Wort. Und ich möchte zu Beginn mit uns beten. Vielleicht stehen wir nochmal auf. Lieber Herr Jesus Christus, du möchtest zu uns reden und wir bitten, dass du uns heute berührst, dass du mir das rechte Hören schenkst, Reden schenkst und allen anderen das rechte Hören, Herr, dass dein Wort ankommt und nicht meine Gedanken. Amen. Ja, wir befinden uns mitten in der Predigtreihe durch den zweiten Petrusbrief. Und ich habe gleich zu Anfang eine gute Nachricht für euch. Der Predigttext umfasst heute genau 3 Verse. Das bedeutet, dass ich nicht vorhabe, eure Aufmerksamkeit länger als eine halbe Stunde zu beanspruchen. Wir kommen vom Ende des letzten Abschnitts her. Und in dem letzten Abschnitt hat Petrus betont, wie gut es ist, das prophetische Wort als eine Leuchte an einem finsteren Ort zu haben. Er betont die Inspiration der Schrift und beginnt dann den aktuellen Abschnitt mit einem großen Aber. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen und um ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Am Anfang meiner Auseinandersetzung mit dem Text habe ich gedacht, Petrus würde hier Kennzeichen oder Merkmale von falschen Propheten oder von ihr Lehrern nennen. Das stimmt nicht. Ein Kfz-Kennzeichen beispielsweise ermöglicht die eindeutige Bestimmung des Halters. Wenn man zusätzlich noch wissen möchte, wer der Fahrer war zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann braucht man vielleicht noch eines dieser Fotos, die uns manchmal unaufgefordert ins Haus flattern. Wenn ich was sehe, was ähnlich aussieht wie ein Pferd und schwarz-weiß gestreift ist, dann handelt es sich um ein Zebra. Also die Streifen sind das Zeichen, an dem ich das Zebra erkenne, das Kennzeichen. Wenn von eineigen Zwillingen nur einer eine Pigmentstörung über dem rechten Auge hat, dann ist es ein Mal, an dem ich merke, ob es der Fritz oder der Sepp ist, ein Merkmal. Genau das liefert unser Text nicht. Er ist vielmehr eine Beschreibung oder Charakterisierung von ihr Lehrern, die im Prinzip so aufgebaut ist. Die Methoden der ihr Lehrer werden genannt, dann was ihr Ende oder ihr Ausgang ist, dann die Wirkung ihrer Irrlehren, die Motivation der Irrlehrer und dann nochmal als Wiederholung und Bekräftigung das Ende der Irrlehrer. Bevor ich aber im Detail auf die Beschreibung zu sprechen komme, möchte ich nochmal ins Alte Testament schauen, wie da falsche Propheten beschrieben sind. Da heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 20 bis 22, doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet, du brauchst dich vor ihm nicht zu fürchten. Ein falscher Prophet ist also jemand, der entweder nur vorgibt, im Namen Gottes zu reden oder der gar im Namen anderer Götter redet. Erkannt wird er daran, dass sich seine Prophezeiung nicht erfüllt. Hört sich logisch an, birgt aber zwei Probleme. Erstens, ich merke es erst im Nachhinein. Da kann es schon zu spät sein, wenn ich mich nämlich in meinem Verhalten oder in meinem ganzen Leben auf die falsche Prophezeiung eingelassen habe. Zweitens, das ist negativ formuliert. Heißt, wenn sich die Prophezeiung nicht erfüllt, dann war sie falsch, klar. Es könnte sich aber auch durchaus zutragen, dass sich eine falsche Prophezeiung zufällig erfüllt, oder? Das kommt dann ein paar Kapitel weiter vorher im 5. Mose Kapitel 13, Vers 2 bis 6 zur Sprache. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und anhängen. Und jener Prophet oder der, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem du zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Klar, hier wird der falsche Prophet daran erkannt, dass er, obwohl sich sein Zeichen oder Wunder erfüllt, von Gott weg zu anderen Göttern führt. Es wird hier also aufgefordert, die Inhalte genau zu prüfen. Deswegen ist es gut und wichtig zu beachten, was der Vers vorher sagt. 5. Mose 13, Vers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Ich war vorgestern im Rahmen eines Lehrauftrags an der Bayerischen Justizakademie in Pegnitz und habe den angehenden Gerichtsvollziehern einen Vortrag über die Erkennung von Falschgeld gehalten. Wie vermittelt man in 90 Minuten, worauf es bei der Falschgelderkennung ankommt? Wie soll jemand zum Beispiel erkennen, ob der 20er, den ich jetzt da in der Hand halte, echt ist oder falsch? Ich könnte natürlich über verschiedene Fälschungsklassen von Kopie-, Druck- und Internetfälschungen sprechen, aber damit hätten die Zuhörer noch lange nicht das Handwerkszeug, um im Zweifelsfall richtig entscheiden zu können, wenn sie eine der vielen Fälschungen vor sich hätten, die ich halt vielleicht aus Zeitgründen eben nicht vorstellen konnte. Die beste Methode ist immer noch, sich genau anzuschauen, wie die echte Banknote aussieht, welche Echtheitsmerkmale sie hat. Wenn ich mit diesem Wissen im Hintergrund und vielleicht noch mit einer echten Note zum Vergleich, sieht dann so aus, mit einer echten Note zum Vergleich prüfe, dann habe ich eine gute Chance, die richtige Entscheidung zu treffen. Mit dem Erkennen falscher Lehren ist es ähnlich. Es kommt darauf an, das Echte gut zu kennen. Darum dieser Vers aus dem 5. Buch Mose nochmal. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wie viel Energie verwendest du persönlich drauf, das Echte zu bewahren? Bist du so jemand, der in die Gemeinde reingeboren ist, im Kindergottesdienst die Geschichten gehört hat, vielleicht jeden Sonntag mit großer Geduld die Predigten über sich ergehen lässt? Das wird nicht reichen, wenn es darauf ankommt. Du musst das Echte gut kennen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und der Teufel bedient sich dabei falscher Propheten und ihr Lehrer. Der Apostel Johannes ermahnt: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und der Herr Jesus selber warnt, Matthäus 7, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und ein paar Verse weiter, deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jetzt weiter im Text. Wie sieht denn ganz allgemein die hier beschriebene Methode der Irrlehrer aus? Irrlehrer arbeiten heimlich. So, wie sie sich selber in die Gemeinde einschleichen, schleusen sie ihre gefährlichen Lehren heimlich ein. Meistens geht es ganz langsam. Gift in homöopathischen Dosen. Wer nicht aufpasst, schluckt es und wird ganz allmählich transformiert. Vielleicht wird eine Dosis eingepackt in eine ansonsten ganz tolle Predigt. Vielleicht arbeiten Irrlehrer aber auch auf zwei Ebenen. In der Öffentlichkeit der Gemeinde reden sie unauffällig und geschmeidig. Und parallel dazu suchen sie sich anfällige Leute aus, die sie dann in kleinen, exklusive Kreise einladen, wo sie ihre Speziallehren weitergeben. Als verderbliche Sekten bezeichnet Petrus sie, was nicht bedeutet, dass die Sekte verdirbt, schön wär's, sondern dass durch die Sekte verdorben wird, und zwar endgültig. Der Schaden, der angerichtet wird, ist irreparabel, zerstörerisch und führt zu Tod und Verdammnis. Noch zwei weitere Male kommt in diesem kurzen Abschnitt der Begriff Verderben vor, nämlich dann, wenn es um das Ende der Irrlehrer geht. Und eine Sekte bezeichnet eine Abweichung, und zwar sowohl eine abweichende Lehre wie auch eine abweichende Gruppe. Eine Gruppe, die abweicht von der Lehre der Heiligen Schrift. Jetzt sollte ich vielleicht mal konkret werden, oder? Was sind denn heute solche Irrlehrer und solche Sekten? Also, ich habe euch dazu eine Liste mit den 86 bedeutendsten vorbereitet, die ich jetzt im Einzelnen mit euch mal durchgehen werde. Also, das ist natürlich nur Spaß. Warum nenne ich denn jetzt keine Namen? Das hat zwei Gründe. Erstens erzeugt man damit nur Neugier. Ich erinnere mich gut an eine Predigt vor ein paar Jahren, in der ich tatsächlich mal den Namen eines aus meiner Sicht frommen Scharlatans genannt habe. Und genutzt hat es gar nichts. Im Gegenteil, etliche aus der Gemeinde, ich erinnere mich gut, sind hingegangen zu seiner Veranstaltung und ich hoffe und bete, dass sie da keinen Schaden genommen haben. Zweitens gibt es geistliche Leiter, die ihre Berufung fast ausschließlich darin sehen, zu warnen. Da werden bei fast allen prominenten Christen irgendwelche gefährlichen Tendenzen gesucht und gefunden. Und dann schreibt man Bücher mit mehreren hundert Seiten und erreicht was damit? Dass manche diese Bücher verschlingen, anstatt sich mit dem Guten, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Nochmal, echt und falsch zu unterscheiden, gelingt am besten, wenn man das Echte genau kennt. Und dann wird man den Irrlehrern auch gar nicht erst so weit folgen, bis der Kern ihrer falschen Botschaft klar wird. Sie verleugnen sogar den Herrn, der sie erkauft hat. Wie könnte so eine Verleugnung des Herrn aussehen? Zur Zeit der ersten Christen gab es beispielsweise die Gnostiker. Die haben abgelehnt, dass Christus, der Gottessohn, wirklich Mensch geworden sei. Deswegen schreibt der Apostel Johannes: Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Eine andere Form der Verleugnung Jesu könnte zum Beispiel die moderne Sicht sein, dass Jesus zwar der Retter ist, aber dass zur Rettung nicht nötig ist, ihn auch als Herrn anzuerkennen und ihm zu gehorchen. Der im Text verwendete Begriff für Herr ist nicht der übliche Kyrios, sondern ein im Neuen Testament sehr selten verwendeter, sehr starker Begriff, Despotes, der einen Alleinherrscher bezeichnet. Wir kennen ja im Deutschen das Lehnwort Despot. Also, was Petrus im Übrigen mit der Formulierung, der sie erkauft hat, nicht zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass es sich um echte Christen handeln würde. Das wird beispielsweise an der Parallelstelle im Judasbrief im Vers 4 deutlich. Gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Also die Irrlehrer versuchen nur, den Eindruck zu erwecken, als würden sie zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Frappierend ist ihre Wirkung. Viele, heißt es, folgen ihren Ausschweifungen. Weil es eben so viel bequemer ist, zu feiern, als sich anzustrengen. Im ersten Kapitel des Briefs hatten wir ja gelesen, dass Fleiß auch irgendwo dazugehört. Wendet allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. In der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Ausschweifung ist also das genaue Gegenteil von Fleiß. Die Irrlehrer machen es vor, viele, weil es so bequem ist und schön, machen es nach. Früher hing im Wohnzimmer bei mancher christlichen Familie das pietistische Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Ich weiß nicht, wer von euch kennt es noch, dürft mal die Hand heben, ja gut, doch einige. Sowas ist heute nicht mehr modern, also man sieht es immer weniger. Aber die Warnung Jesu gilt trotzdem immer noch. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Und eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und noch eine weitere Wirkung hat das Tun der Irrlehrer. Der Weg der Wahrheit wird um ihretwegen verlästert. Weg der Wahrheit ist ein Hebraismus, also eine Formulierung, die von der Art des Aufbaus her aus dem Hebräischen kommt und bedeutet einfach der wahre Weg. Was ist mit diesem wahren Weg gemeint? Der Weg war zu Zeiten der Apostelgeschichte eine Bezeichnung für das Christentum. Und wegen der Irrlehrer wird der christliche Glaube von so Außenstehenden verlästert. In manchen Filmen im Fernsehen wird klar, welches Zerrbild vom Glauben an Jesus in der Öffentlichkeit existiert. Das ist unter anderem dem Tun solcher Irrlehrer zu verdanken. Wenn du dich heute mit dem Gegner des Evangeliums unterhältst, dann kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit das Argument, das Christentum ist doch so schlecht, man muss nur mal an die Kreuzzüge denken. In der Hippie-Zeit gab es die Children of God, weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert, die sind sehr schnell gewachsen und wegen der autoritären Führung ihres Chefs und Gründers sind sie dann zur Sekte geworden. Schlagzeilen haben sie unter anderem auch wegen ihrer sexuellen Praktiken gemacht. Heute wird der Weg der Wahrheit vielleicht deswegen verlästert, weil gerade mal irgendein bekannter amerikanischer Fernsehprediger beim Ehebruch ertappt wird oder Spendengelder veruntreut. Und bei den Spendengeldern sind wir jetzt schon bei der Motivation der Irrlehrer. Sie wollen immer nur dein Bestes, dein Geld. Was sie antreibt, ist die rastlose Jagd nach immer mehr. Sie sind der Illusion erlegen, dass Reichtum in irgendeiner Weise befriedigen könnte. Und in ihrer Gier beuten sie die aus, die ihnen nachfolgen. Sie versprechen mit schönen Worten, dass die, die auf sie hören, auch immer mehr haben könnten. Heute wird sowas mit dem Begriff Wohlstandsevangelium bezeichnet. Wenn du die widerliche Bettelei mancher Fernsehprediger hörst, dann wird dir klar, woher deren wahrer Antrieb kommt. Seelenheil für Geld, das ist nicht wirklich neu. Das gab es zum Beispiel schon vor 500 Jahren, als der Bettelmönch Johann Tetzel Geld eintrieb mit seinem Ausruf: Sobald der Gülden im Becken klingt, ihm hui die Seele in Himmel springt. Vor solchen Ansätzen sollten wir uns immer hüten. Komme ich noch zum Ende der Irrlehre. Okay. Das Ende der Irrlehre wird mit dem Wort Verderben kurz und knapp umrissen. Diejenigen, die den verderblichen Schaden anrichten im Haus Gottes, werden als Lohn auch Verderben ernten. Paulus formuliert das mal so: Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Dieses Verderben wird schneller über die Irrlehrer kommen, als sie selber erwarten. Ihr Gerichtsurteil ist vorbereitet und auch, wenn manchmal vielleicht der Eindruck entstehen könnte, als würde Gott nicht reagieren, wenn es soweit ist, dann kommt die Verdammnis schnell und unausweichlich. Ich fasse zusammen. Von Irrlehrern ging und geht zu jeder Zeit eine starke Gefahr aus. Sie arbeiten heimlich, sie arbeiten im Verborgenen, sie leben ausschweifend und verlocken dadurch viele. Ihr Motiv ist Habgier, deswegen beuten sie ihre Nachfolger aus. Wir dagegen sind aufgefordert, nicht allem, was uns erzählt wird, Glauben zu schenken, sondern vielmehr unsere Sinne an dem Echten der Heiligen Schrift zu schärfen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, zu allen Zeiten haben falsche Lehrer versucht, Menschen an sich zu binden, statt an dich. Hilf uns, dass wir fest gegründet werden in deinem Wort. Hilf uns, dass wir falsche Ansätze erkennen und darauf reagieren können. Stärke uns und lass uns fest gegründet sein in dir. Amen.